Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, weil ich ja leer war. Aber ich bin rüber und habe mir einfach dann, ich will es hier einfach abkürzen. Es gab eine lustige, die drei Tage in meinem Buch beschreibe ich es ziemlich genau. Es war ein Zittern, es war ein wie auch immer. Aber am Schluss bin ich mit 4 vollen Koffern wieder zurück. Und ich will euch sagen, in einen Koffer passt dann 50 und 100 Dollarschein 1 Million. 4 Millionen Dollar hatte ich bei mir als Koffer. Und ich hab ganz ehrlich gesagt, bei uns sagt man in Bayern, Schiss gehabt. Also ich habe Angst gehabt ohne Ende. Ich habe geschwitzt. Ich habe gemerkt, ich bin total ungeeignet. Wenn Sie das sagen, Sie nehmen ein Geld mit, ja. Aber wenn Sie die Gelder in der Hand haben, der andere sieht ja nicht, was in dem Koffer ist. Aber ich wusste es. Und ich habe Angst gehabt. Ich habe mich sofort an einem Tagtraum gesehen, in Miami, oben an einer Rolltreppe im Flughafen. Und plötzlich geht an einem Koffer das Schloss auf und die ganzen Bündel fliegen da runter. Und die Leute stürzen sich drauf und ich werde verhaftet. Es ist nichts passiert. Ich habe es nur geträumt, aber ich habe Angst gehabt. Und da habe ich gemerkt, ich bin da nicht geeignet für sowas. Vielleicht bin ich jetzt brav dazu, aber in Amerika werden schon Menschen umgebracht wegen wesentlich weniger Geldbeträge. Und um es kurz zu machen, ich kam ein paar Stunden später wieder in München an, in München im Flughafen. Und es ging schon weiter. Meine Koffer, es kamen bloß 4 an. Und mein Kleidungskoffer war schon da. Ein Geldkoffer ist weg. Ja, was sage ich dem Bruce? Ja, Josef ist 1 Million verloren gegangen, zufällig. Ja, das wird er mir nie glauben. Und was sage ich dieser Gepäckermittlung, wenn ich da hingehe? Die werden mich fragen, was da drin war im Koffer. Ich habe schon wieder geschwitzt. Und ich glaube, Gott sei es auch zu danken, plötzlich ging dieses Gepäckförderband nochmal an und plopp macht's und plopp. Und da kamen nur 3 Koffer und mein Geldkoffer war dabei. Boah. Also wie gesagt, ich bin da ungeeignet für sowas. Ich kam dann in die Bank, ich hatte da vorher schon angefragt, weil mir der Zöllner ja irgendwie Angst machte. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich will keine Bank schlecht machen, aber wäre ich damals mit 500.000 hingegangen, dann hätten sie gesagt, Herr Müller, wir sind eine seriöse Bank, das machen wir nicht. Bei Millionen hat die Bank zu mir gesagt, also die Manager dort, da findet man schon einen Weg. Ja, so ist die Welt. Man findet einen Weg. Der Betrag muss nur hoch genug sein. So ist das Leben halt. Aber, das Ding änderte sich. Ich will es auch kurz machen. Ich habe das Geld dann eingezahlt und hatte dann 4 Millionen auf meinem Girokonto. Wow. Und wenn ich jetzt nicht einen Kontoauszug hätte, wo der wahre Wert draufsteht, dann würde ich jetzt stoppen. Das war nämlich nicht die ganze Erbschaft. Ich bin immer wieder rüber und rüber geflogen, immer wieder geschwitzt und immer wieder, boah, kein Koffer ist abhanden gekommen. Ich bin 10-mal geflogen. Sie brauchen es bloß multiplizieren. Ich hatte 40 Millionen US-Dollar auf meinem Girokonto. Wow. Und da fühlst du dich ganz anders, okay? Und die Bank, und das ist mal das Erste, was ich wahrgenommen habe. Ich bin durch die Schalterhalle meiner Bank und die haben mir, das war eine Großbank, ich möchte den Namen nicht nennen, die heißt ja heute eh nicht so, also war es die Deutsche Bank nicht und die Hypo war es auch nicht, also wie auch immer. Aber ich bin durch die Bank gegangen und die haben mir 3-mal in der Schalterhalle einen Kaffee angeboten. Früher hat mir kein Mensch in meiner Bank einen Kaffee angeboten. Und ich habe gemerkt, ich bin ja derselbe geblieben. Ich bin derselbe geblieben, nur mein Kontostand hat sich extrem nach oben bewegt. Und ich habe gemerkt, ganz einfach, hast du was, bist du was. So einfach läuft es. Dich interessieren die Menschen ja nicht. Das ist ja auch Menschen, die dahinter stehen, die interessieren ja nur peripher. Es interessiert nur, was du hast, was du fährst, was du anhast, wo du bist, bei wem du isst und. Das kennen wir alle. Aber ich habe das in der vollen Klarheit vor mir gesehen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann bin ich halt wer. Durchs Geld. Und aus dem einfachen Josef Müller wurde etwas ganz was anderes. Da kommen wir auch gleich dazu. Wir sind ins Devisengeschäft eingestiegen, ins sogenannten Forex-Handel. Das hat übrigens Uli Hoeneß auch gemacht, Foreign Exchange. Und Uli Hoeneß, der hat es leider nicht geschafft, zu Gott zu kommen, weil die Zeit zu kurz ist. Und ich erzähle auch, warum ich 4-5 Jahre im Gefängnis sein musste. Weil du gehst einen Prozess durch. Und in einem Jahr passiert da gar nichts. Ich denke mir nur eins. Ich kenne ja Uli Hoeneß persönlich, darum sage ich da nichts. Aber ich denke mir nur eins. Ungefähr 20 Leute haben mir erzählt, dass sie mein Buch ihm geschickt haben ins Gefängnis. 20 Mal mindestens. Da habe ich immer kleinlaut gesagt, ich habe es ihm auch noch geschickt, signiert sogar. An seine Sekretärin allerdings, in der Säbener Straße. Viele Leute fragten, ob ich ihn jetzt kontaktieren möchte. Dann sage ich, nein, ich habe noch kein Go von oben. Also um den wird noch zu viel Hype gemacht. Und solange er so hoch oben ist, es ist immer schwer, wenn ein Reicher durchs Nadelöhr kommt. Aber da komme ich auch gleich dazu hernach. Aber zurück zu der Geschichte. Wir haben damals in den 90er Jahren der neue Markt, es ging ja alles hoch, alles nach oben. Und ich habe Millionen mit riskanten Geschäften gemacht. Ich habe Bruce was gegeben, was er haben wollte im Monat, und den Rest habe ich dann mit Bruce Einverständnis behalten. Und es waren Millionen im Monat. Wir haben in Hebelwirkung gearbeitet und haben im Devisengeschäft richtig Geld gemacht. Wir, sage ich, die Bank und ich. Also die Bank hat, glaubt mir, das mindestens so viel verdient wie ich. Und ich habe natürlich nach der Devise gelebt, hast du was, bist du was. Bin ein Autofreak. Oder ein Autonarr, wenn man so sagt. Und ich habe mir Autos gekauft, da schäme ich mich heute drum, dass ich das überhaupt weitergebe. Aber ich gehe offen damit um, weil ich habe Fehler gemacht in meinem Leben. Und ich glaube, es ist gut, wenn man die Fehler sagt. Die Fehler sind halt manchmal auch lustig. Ich hatte so ein italienisches Auto, das war so flach, da kam ich gar kaum rein. Das ist so ein Schulöffelauto. Und da musste mein Rollstuhl, der passt überhaupt nicht rein, der musste mit einem Auto, mit einem anderen Auto nachgebracht werden. Ich hatte nicht nur einen schwarzen Rolls-Royce mit einem weißen Fahrer, sondern zugleich einen weißen Rolls-Royce mit einem schwarzen Fahrer. Und da fällt's auf in München, glaubt man das. Dekadent ohne Ende. Es tut mir heute auch leid. Und ich denke mir, wie konnte ich nur so verrückt sein? Aber ich habe da unbedingt gedacht, das brauchst du. Auffallen um jeden Preis. Und das bin ich natürlich auch. Und auf jeden Fall, ich hatte dann eine Wohnung oder ein Haus in Dubai, in Los Angeles und in Monte Carlo. Nein, mein kleines Boot am Gardasee, da habe ich ja gelacht drüber, das war schon längst weg. Dann hatte ich große Yachten in Monte Carlo und im Nobelhafen von Port Portals auf Mallorca. Eine große Sandseeker, zig Meter lang und riesengroßes Teil, wo ich sogar Leute gebraucht habe, die das überhaupt von abgemacht haben, dass die Yacht überhaupt in See sticht. Also verrückt, verrückt, verrückt. Und ich bin auch aufgestiegen, was die Personen anbelangt. Ich habe Rockstars kennengelernt, Schauspieler, Industrielle. Die Menschen würden euch alle was sagen, die Namen. Ich war so richtig im Licht. Ich habe über einen Banker in London, Prinz Charles, kennengelernt und die alte Queen Mom noch und die Camilla im Doppelpack. Irgendwie hat der Prinz Charles, ich weiß nicht wie, an diesem verrückten Müller aus München Gefallen gefunden und hat mich jetzt ja eingeladen auf sein Landgut Highgrove zwischen Bristol und London. Und so lebte ich als vermeintlicher Star unter Stars, wurde Konsul, wurde Botschafter in Monte Carlo, wurde vom Ministerpräsident Stoiber ausgezeichnet, der hat mir irgendwas angesteckt da ans Revier, ich weiß gar nicht, was das damals war, ich finde es heute auch gar nicht mehr. So egal ist mir das heute. Ich habe mal vor 2 Jahren in der Lufthansa getroffen, wir sind beide nach Berlin geflogen, er mit seinem Bodyguard, links, ich war rechts gesessen. Und ich habe ihn gefragt, ob er noch weiß, dass er mir damals irgendwas ans Revier gesteckt hat. Und da konnte er sich weder erinnern und ich auch mich nicht. Da sieht man, wie oberflächlich die Gesellschaft ist hier. Er ehrt mich und er weiß gar nicht, dass er mich geehrt hat. Und für was weiß er sowieso nicht mehr und ich weiß es auch nicht mehr. Das ist doch irre, oder? Und also wenn bei euch euer Ministerpräsident oder euer Bundeskanzler euch was anstecken wird, dann wirst du es noch wissen, okay? Aber das ist eine Welt. Oberflächlich hat mich diese Geldwelt gemacht. Arrogant, stolz, überheblich. Da kannst du viele Attribute dazu zählen. Aus dem Josef Müller aus Fürstenfeldbruck, aus dem gutbürgerlichen Hause seiner Eltern, Beamtensohn, ist was ganz anders geworden. Ein Manager, ein Finanzmanager, ein Steuerberater, der ganz oben geschwebt ist und wie gut und wie toll er ist. Und es hat mich dann vor lauter Gier, aber da kommen wir gleich hernach, zu einem Absturz gebracht. Zuerst die Bruce-Geschichte zu Ende. In dem Moment, wo ich alles hatte, wo ich vermeintlich ein glücklicher Mann war, das wird ja jeder bestätigen, wenn er es nicht hat, dass das der Glücklichste ist, was man sein kann. Mit so viel Zeugs, also Entschuldigung, mit so viel Statussymbolen, dass du dann glücklich bist, das muss doch sein. Aber ich wurde im Herzen nicht glücklich. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso denn nicht? Der hat doch alles, kann sich doch alles leisten. Wieso wurde der Müller nicht glücklich? Und du wirst dir eins vorstellen, ich kann mich erinnern, ich war auf meiner Yacht im Mittelmeer, schieb dort oben in dieser Flybridge, also am ersten Stock da oben, zwei kleine Hebel nach vorne, dann rumoren da unten, tausende von PS, die schieben die Yacht in den, wirklich in den Sonnenhimmel, in den Abendhimmel, Traumkulisse. Unten die Jetski-Leute, Champagner-Trinkende, also so wie du es halt so vorstellst bei den Schönen und Reichen. Und ich war nicht glücklich da oben auf meiner Flybridge. In mir, in meinem Herzen, machte sich eine Sehnsucht breit. Und ich wusste nicht, nach was die Sehnsucht war. Nicht nach Alkohol, nicht nach Drogen, die habe ich auch versucht, nicht nach Frauen, nicht nach mehr Statussymbolen. Ich konnte diese Sehnsucht nicht stillen. Und erst später, wie Jesus in mein Leben trat, aus Gnade, und mich erwählt hat und mich vom Dreck, ich sage mal echt unten am Gefängnisboden aufgehoben hat, da wusste ich, dass diese Sehnsucht großenteils gestillt war. Stell dir mal vor, du kaufst da draußen beim Mediamarkt oder wie auch Saturn Hansa oder weiß nicht, was es bei euch gibt oder egal, kaufst du dir einen Computer und stellst ihn zu Hause hin da, mit dem Drucker, dann kannst du schon mal schreiben oder Spielchen machen. Aber die wahre Bedeutung des Computers und die wahre Freiheit kommt doch erst dann, wenn du dich ins Internet einloggst. Früher hat man gesagt Modem. Mit einem Modem connectest. Und dann kommst du ins Internet, in die große Welt. Und dann beginnt der Computer eigentlich einen Sinn erst zu machen. Sonst hat es ja früher auch eine Schreibmaschine gegeben. Und das ist ungefähr so, als wenn du dich heute anschließt mit der Sehnsucht an Gott. Diese Sehnsucht hat Gott jedem ins Herz gelegt, auch den Nichtchristen, auch den Atheisten. Weil es ist dem Mond egal, ob du dann aufschaust und sagst, den Mond gibt's nicht. Das ist dem Mond eigentlich wurscht, okay? Der existiert trotzdem. Wenn du sagst, ich kann ihn gar nicht sehen, weil eine Wolke davor ist. Ja, das ist dem Mond auch egal, ob da unten eine Wolke irgendwo schwebt und du glaubst, er existiert nicht. Und genauso ist es mit Gott. Er will mit dir Beziehung, er will diese Connection, diesen Input, dieses Anschließen an den Computer, an dich. Er will eine Beziehung, weil er dich liebt. Warum er mich liebt, das war mir von Anfang an irgendwie nicht ganz klar, okay? Weil ich war ja wirklich einer, der hat Geld geliebt und nicht ihn. Die Bruce-Geschichte zu Ende. Ich vergesse immer wieder, wo ich war. Nämlich, hernach stellte sich raus und dann fiel der Dollar runter. Anfang der 90er Jahre, 92, fiel der Dollar und ich verlor in einer riesen Spekulation. Ich will es echt kurz machen. Ihr könnt es euch dramatischer schildern. Ich verlor die ganzen 40 Millionen, verzockte ich an der Börse. Es war ein hohes Risiko. Das Dumme ist jetzt das, dass mir das Geld nicht gehört hat. Und da kannst du gut schlafen, glaubt mir das. Zwischenzeitlich überschlugen sich die Ereignisse. Bei mir kamen zwei amerikanische Beamte des FBI in meine Steuerkanzlei. Ich habe mir gedacht, ich höre nicht recht. Bin ich jetzt im Vorabendfilm irgendwie FBI? Nein, die haben tatsächlich ihre Legitimationen, die haben eine, wahrscheinlich auch in Wien oder in Frankfurt, haben sie eine Stelle, in dem FBI-Beamte suchen von entflohenen Häftlingen oder Ganoven, die sich abgesetzt haben aus Amerika und die irgendwo ins Ausland gingen. Und da waren zwei davon in meiner Kanzlei und haben mich nur eins gefragt, kennen Sie Bruce? Da habe ich gesagt, nö. Dann haben die mir meine Geschichte erzählt, wie ich es euch erzählt habe, und dann musste ich ja zugeben, dass ich Bruce kenne. Und dann haben die gesagt, und jetzt erzählen wir ihnen die wahre Geschichte. Bruce' Eltern, die sie kennengelernt haben, waren gar nicht Bruce' Eltern. Es waren bezahlte Schauspieler. Bruce selber hieß gar nicht so, hatte einen gefälschten Pass, eine Gesichtsoperation und war auf der Liste der 10 meistgesuchtesten Verbrecher Amerikas. Und der lernt Josef Müller, Rollstuhlfahrer, Beamtensohn aus Fürstenfeldbruck bei München kennen. Ja, und das Geld war nicht aus einem Spielcasino, sondern die Beamten, ich habe mir fast gedacht, ich träume. Bei euch gibt es so in Österreich so einen Song, zwickt's mich, meine Traum, okay? Ja, das habe ich damals auch gesagt. Es gibt's gar nicht. Die Gelder waren nicht aus einem Spielcasino, man hat mir eine Story vorgespielt. Die hatte, also der Bruce und seine Freunde hatten eine Schnellbooteflotte, wie sie Drogen und Waffen durch die Karibik geschleust haben. Boah! Und da mussten sie wahrscheinlich diese Werft in der Nacht, haben sie das Zeug halt entgegengenommen. Jetzt war mir klar, dass ich nicht zum Geldanleger einer Erbschaft wurde, sondern ich war mittlerweile zum Drogenwäscher und Waffengeldwäscher einer US-Mafia missbraucht worden. Jetzt nur dumm, dass diese Kohle nicht mehr da war. Ich habe nur immer besser geschlafen, gell? Weil wenn wir 40 Millionen aus Drogengeschäften und Waffengeschäften erwirtschaften, was ist dann Menschenleben wie der Josef Müller wert? Gar nichts. Und ich wusste, es geht um mein Leben. Auch hier ganz kurz das nächste Wunder. Bruce wurde in Fort Lauderdale in Florida plötzlich verhaftet. Boah, war ich froh. Und lustigerweise vor einer Diskothek namens Joseph. Ich war selber schon mal drin in der Diskothek mit PH. Und ihm wurde der Prozess gemacht, er wurde enttarnt. Und sie haben, die Staatsanwalt hat dreimal lebenslänglich gefordert. Dreimal lebenslänglich. Und dann hat er einen sogenannten Deal, ein Geschäft gemacht mit denen. Und hat gegen alle seine Kumpane, Kollegen, Lieferanten, Kunden im Drogen- und Waffengeschäft ausgesagt und hat nur 12 Jahre Haft bekommen, statt dreimal lebenslänglich, das ist ein Deal, okay? Und ist in ein Zeugenschutzprogramm gekommen, weil jetzt mussten sie sich schützen vor den anderen. Ende der Geschichte war das war in den 90ern und vor 4 Jahren hat mir ein Freund gesagt, ein verlässlicher Freund, vor 8 Jahren, also damals vor 4 Jahren, also von heute gesehen 8 Jahre her, war der Bruce wieder frei und war in München und hat sich nach Josef Müller erkundigt. Und habe ihn zuerst, ich bin paralysiert gewesen, ich konnte mich nicht mehr bewegen, vor lauter Schock. Und habe ihn nachgerechnet. Und kannst du dir vorstellen, wie froh ich war, dass ich genau zu dem Zeitpunkt im Gefängnis war. Weil da konntest du nur nicht raus, sondern nicht rein, okay? Und Ende der Geschichte ist das, dass die Leute mich fragen, Josef Müller, du kommst mit deiner Geschichte so laut daher. Wer weiß, was den Namen googeln heißt heute? Geben Sie mal zu Hause in Ihren Computer den Namen Josef Müller ein, in die Internet-Suchmaschine. Und Müller gibt's viel bei uns in Deutschland, glauben Sie. Das ist der meistgenannteste Name. Und Josef gibt's auch ein paar. Und in dem sogenannten Ranking, in der Hitparade von 1 bis 10, die werden ja der Reihe nach angezeigt, belege ich, dieser Josef Müller, die Plätze 1 bis 9. So oft bin ich unterwegs und genannt in Zeitungen, in Talkshows, in ich weiß auch nicht warum. Aber das kann doch der in Amerika genauso machen. Gehen Sie mal bei mir, wer in Facebook ist, in Instagram, in wie auch immer, auf Twitter, da ist der Josef voll dabei. Und das kann der in Amerika auch machen und der kann morgen vor mir stehen. Die Leute sagen ja, hast du nicht Angst, dass der morgen da ist? Oder heute? Dann schaue ich so rum und sage, wie ich so sehe, heute ist er nicht da. Bruce, und heute fühle ich mich geschützt durch Gott, durch Psalm 91. Und wie kommt denn der Josef Müller jetzt plötzlich auf Gott? Warum sagt er sowas? Wie ein Kaninchen aus dem Hut. Und das erzähle ich euch gleich im zweiten Teil. Das ist der interessantere Teil. Aber ich musste den Vorspann erzählen. Um den ersten noch zu beenden, muss ich erzählen, was dann passierte. Das Geld ist ja weggefallen. Ich hatte noch meine Steuerkanzleien, aber die habe ich leider vernachlässigt bei so viel Geld. Die haben sie gerade so getragen. Ich hatte viele andere Geschäfte noch, aber die haben auch nicht so viel abgeworfen. Ich musste im Monat viel Geld verdienen. Weil wenn du Millionen verdienst, dann gibst du halt auch viel aus. Und meine Mitarbeiter, meine Bodyguards, meine Köche oder Gärtnerinnen oder Bootspersonal und der Unterhalt, das kostet ja ein Vermögen im Monat. Und ich hatte ja nichts mehr. Und was habe ich dann gemacht? Den Fehler meines Lebens. Ich gestehe es, ich habe den Fehler meines Lebens gemacht. Man muss auch dazu stehen, ich habe meine Mandanten in meiner Steuerkanzlei um Geld gebeten, um Darlehen. Mit einem Vorwand, dass es für ein Bauprojekt ist. Und die haben natürlich ihrem Steuerberater gegen einen guten Zinssatz im Vertrauen Geld geliehen. Und was Vertrauen heißt, weißt du, wenn dich deine Frau, dein Freund, dein Kumpel, dein Kollege, deine Eltern, deine Kinder, wie auch immer mal im Vertrauen mal missbraucht haben. Das ist mehr als Geld, das ist eine Herzenssache. Und es tut mir heute von Herzen leid. Ich habe mich auch mit all meinen Gläubigern, Schuldnern in Verbindung gesetzt und das ist eine lange Geschichte. Aber damals habe ich den Mist gebaut und ich habe gedacht, ich zahle das schon wieder zurück, ich wollte es niemand nehmen, man macht sich da selber was vor. Und es lief so einfach und da waren es plötzlich immer mehr. 16, 17 Leute mit großen Beträgen. Plötzlich hat die Millionen mir geliehen von Mandanten und dann klopfte in meinem Herzen das schlechte Gewissen an. Und dann habe ich das Richtige gemacht. Ich bin zur Staatsanwaltschaft München 2 in der Arnulfstraße in München, in der Nähe des Hauptbahnhofes und habe mich selbst angezeigt. Und dann kam etwas, die jungen Leute würden sagen, ein sogenannter Shitstorm über mich. Okay? Alles brach zusammen. Jeder hat den Müller, so wie der Uli Hoeneß damals, recht geschieht ihm und noch ein paar andere. Und ich bin tief gefallen. Die Zeitungen schrieben über mich und was ich für ein Verbrecher sei. Und jetzt wisse man, warum, woher das Geld her war. Dass ich früher als Steuerberater brav gearbeitet habe und fleißig, 7 Tage in der Woche könnte ich fast sagen, das hat keiner gesehen. Man sieht eine Kleinigkeit nur und jetzt wissen wir es, warum. Egal, die Menschen haben mich verurteilt. Da fällt mir sofort etwas ein. Und darum ermahne ich auch oder sage zu den Menschen, die in der Kirche oder die Christen sind, sind wir nicht schnell beim Wort. Die Zunge kann töten, sagt auch das Evangelium. Jeder kennt diese Geschichte, wie man vor Jesus diese Sünderin hinschleppt. Er hat gesagt, wer ohne Schuld, der werfe den ersten Stein. Und das mit dem Balken und dem im eigenen Auge und mit dem Splitter im anderen, das kennen wir. Liebe Christen, wenn hier Christen sind, sage ich, beteiligen wir uns nicht an solchen üblen Nachreden. Lass die anderen Menschen reden, aber beteiligen wir uns nicht. Das kommt nicht gut, glaubt mir das. Weil erstens mal sind wir unter Beobachtung der Nichtchristen und wenn der genauso schlecht redet über Menschen, dann sagt er, es ist ja kein Unterschied, was hat der? Beteiligen wir uns nicht an diesen Dingen. Ich kann dazu wirklich nur ermahnen. Ich gehörte nicht dazu. Ich habe immer mitgeredet, wenn es um Verurteilungen geht. Noch dazu, er hat mich ja nicht geschädigt. Niemand hat mich geschädigt. Ich habe Menschen geschädigt. Zurück zu der Geschichte. Ich wurde verurteilt, alles zu Recht. 4,5 Jahre Haft, alles zu Recht. Aber kein Gefängnis in Bayern wollte mich aufnehmen. Rollstuhl, alles nicht behindertengerechte Gefängnisse, Stufen, Stufen, Stufen. Hat auch einen Vorteil, habe ich mir gedacht, dass du nicht in Haft kommst, aber ich habe auch nichts gelernt dazu. Wie ging's weiter? Ich war haftunfähig und wieder in Freiheit, also einen Tag haben sie mich festgenommen, einen halben Tag war wieder in Freiheit habe im Jahr 2000 meine Frau kennengelernt, Sandra, eine Liebesheirat, also kennengelernt, ich habe es getroffen. Ich habe viele immer so Lebensabschnittsgefährtinnen gehabt, aber bei Sandra, boah, da hat alles, habe ich gesagt, die musst du heiraten. In 3 Monaten, schnell, nach 3 Monaten verlobt, am 1. September gleich geheiratet und dann habe ich sie kennengelernt. Man soll es andersrum machen, ich weiß. Das kann ich jedem empfehlen. Nicht zu schnell. Und ich wollte das nur erzählen. Und dann kam 2004 Müller wieder aufgestiegen. Ich bin immer wieder aufgestiegen. Weil du kannst liegen bleiben. Aber ich habe gemerkt, im Aufstehen ist der Move, die Bewegung, die Power. Und wenn es dir heute auch schlecht geht, wenn du heute sagst, oh, meine Situation und das. Ja, bemitleiden ist auch mal schön. Aber ich kann dir nur eins sagen. Du musst selber aufstehen. Du musst, ich nehme jetzt manchmal chronisch Kranke und auch sogenannte Depressionskranke, die also Hilfe Dritter brauchen, die nehme ich mal aus, okay? Da geht's nicht mit selber aus dem Sumpf ziehen. Aber so kleine Dinge, steh auf. Wenn ich das geschafft habe und ich bin ein schwacher Mensch, glaubt mir das, und gesagt habe, jetzt erst recht, dann schaffst du das auch. Und wenn du einen Trauerfall hattest, Trauer muss sein, aber dann steh wieder auf, dann mach einen Cut und das Leben geht weiter. Und da liegt Segen drauf, da liegt Freude drauf, da liegt Power und Energie drauf. Ich sitze seit 44 Jahren im Rollstuhl und meine Energie wird eher noch mehr als weniger, okay? Wo soll das noch hingehen, sagen die Leute mit dem Müller. Aber jetzt weiter. Müller war wieder erfolgreich. Ich hatte einen Steuerberater, musste ich zurückgegeben. Wenn du verurteilt bist, kannst du nicht Steuerberater sein. Und alles gut. Und dann hatte ich eine Vermögensverwaltung. Hatte wieder Menge, 400 Kunden und hatte 20 Millionen in der Verwaltung. Das Alte war vergessen. Ich war sehr erfolgreich. Wieder an der Börse. Diesmal nicht mit Devisen, sondern mit Optionen, ganz was anderes. Auch ein verrücktes Ding, was ich niemandem empfehlen würde. Aber ich war wieder an der Börse erfolgreich. Die Leute schmissen mir das Geld nach. Und ich habe damals gesagt, wie ich so erfolgreich war, Gier frisst Hirn. Das kommt nicht von mir, leider, aber es könnte von mir kommen. Und die Menschen waren genauso gierig. Sie wollten immer mehr haben. Und dann kam's. Irgendwann fehlte Geld, fehlten Millionen auf dem Girokonto, das ich verwaltet habe. Und es wurde gepfändet angeblich. Und die Leute haben mich dahinter vermutet. Und ich bin dann auf Flucht gegangen, um meine Unschuld zu beweisen. Warum auf Flucht? Ich hätte es ja auch in München beweisen können. Die Gefahr war, dass die Staatsanwaltschaft davon Wind bekommt. Und bei 20 Millionen hätten sie sich sofort in Untersuchungshaft gesteckt, weil da ist Fluchtgefahr da. Und in der Untersuchungshaft im Gefängnis kann ich schwer meine Unschuld beweisen. Da kommen ja keine Akten und Ordner und nichts hin. Also bin ich von München nach Wien, von Wien geflogen nach London, von London nach New York und von New York auf runter nach Miami wieder mal, weil da hatte ich mir ein Penthouse gekauft, im 20. Stock von Donald Trump Junior. Lustigerweise. Man weiß nicht, ob man sie wieder sieht, okay, aber egal. Und das war 2004. Und dort ist es mir doch glatt, vom Oktober bis Dezember gelungen, meine Unschuld zu beweisen. Und ich habe eine 8 Seiten langes Fax geschrieben. Es waren 3 Anwälte, die ich kannte, die wussten, dass ich 20 Millionen auf dem Konto verwaltete und die mir das Geld mit einer perfiden juristischen Methode nehmen wollten. Um es kurz zu machen, ich habe die Wahrheit rausgefunden, dass die das waren und nicht ich, habe einen 8 Seiten langen Brief geschrieben, ein Fax, habe es nach Deutschland geschickt und habe eigentlich meine Unschuld bewiesen. Hätte zurückfliegen können, weil ich war ja eigentlich unschuldig, aber ich war feig. Außerdem hat es im Dezember 2004 in Miami 35 Grad plus gehabt und in München war es sehr, sehr kalt. Und da habe ich mir gedacht, wartest du im Sommer, bis wieder die Biergärten aufmachen, dann ist es warm und außerdem haben die dann schon festgestellt, dass du unschuldig bist. Aber, und jetzt kam's. Es kam ein Abend im Februar 2005 an einem Freitagabend, 22 Uhr. Ich war in meinem Penthouse in Miami Nord in Aventura, schaue aufs Wasser raus, auf den Ozean und stürmte da draußen. Es war Sturm aufgezogen und ich fühlte mich schlecht. Ich weiß nicht warum. Selten in meinem Leben fühlte ich mich schlecht. Aber da ging es mir nicht gut. Melancholisch vielleicht, wie auch immer. Und was habe ich gemacht? Ich bin am Balkon raus. Erst einmal die schwere Balkontüre auf die Seite geschoben, so eine Glastüre. Und dann bin ich raus und bin direkt so an meinem Balkon gestanden. Da ging es runter, 20 Stockwerke. Schau da runter, unten so ein Ensemble, so ein Rund, die Palmen da. Und dann packte mich etwas, liebe Freunde und Besucher hier, mich packte etwas, was ich nie hatte zuvor, nie danach. Die Todessehnsucht. Ich wollte mein Leben ein Ende bereiten. Ich weiß nicht warum. Ich war nicht von Sinnen. Ich habe nichts getrunken, gar nichts.